Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte beten vor der Predigt. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich lese zu Beginn einen Text von Jan Richardson. Schau, die Welt endet immer irgendwo. Irgendwo ist die Sonne untergegangen. Irgendwo ist es völlig dunkel. Irgendwo endet es mit der zugeschlagenen Tür, mit der zerschlagenen Hoffnung. Irgendwo endet es mit einer Zartheit, die dir das Herz brechen wird. Aber hör zu, dieser Segen will alles sein außer verdrießlich. Er ist nicht gekommen, um Verzweiflung zu säen. Er ist ganz einfach hier, weil es nichts gibt, für das ein Segen besser passen würde als ein Ende. Nichts, was mehr nach einem Segen verlangt als eine Welt, die auseinanderfällt. Dieser Segen wird dich nicht bestimmen. Er wird dich nicht flicken. Wird dich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Er wird dir nichts erzählen über eine sich öffnende Tür, wenn eine andere sich schließt. Er wird sich einfach an deine Seite setzen. Mitten in die Scherben. Und ganz sanft dein Gesicht in die Richtung drehen, aus der das Licht kommen wird, sich versammelnd über dir, wenn die Welt neu beginnt. Liebe Gemeinde, weil es nichts gibt, für das ein Segen besser passen würde als ein Ende. Nichts, was mehr nach einem Segen verlangt als eine Welt, die auseinanderfällt. Darum seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wo die Welt endet, wo die Sonne untergeht, wo die Tür zufällt und die Hoffnung zerschlagen ist, gerade da braucht es einen Segen. Und zwar so einen, der nicht noch herumreitet auf dem Unglück und der nicht mit klugen Sprüchen kommt, sondern der das tut, was gut tut. Da sein, mitten in den Scherben und ganz sanft unser Gesicht in die Richtung dreht, aus der das Licht kommen wird. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Zusammenhang, in dem dieser Vers bei Lukas steht, ist diese sogenannte Endzeitrede, so eine kleine Apokalypse. Und da werden all diese Dinge beschrieben, mit denen die Welt endet. Schwester Uta hat gerade einen Teil davon gelesen. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, gewaltige Zeichen am Himmel, Naturkatastrophen, Ängste, Hilflosigkeit, riesengroße Nöte. Und mittendrin wird es diese Menschen geben, die sagen, da, jetzt, hier, schau hin, jetzt. Es gibt sie immer. Diese Welterklärer, die Apokalyptik mit Prophetie verwechseln. Jesus sagt, lauft ihnen nicht nach. Sie wissen auch nicht mehr als ihr. Alle diese Dinge geschehen und sie werden ein Ende haben. Aber wann, das weiß niemand. Auch die Welterklärer nicht. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf, fasst Mut, denn eure Erlösung ist nah. Alle diese Dinge machen Angst. Sie bringen Not mit sich und sie gehören doch in diese Welt. Vulkanausbrüche, Tsunamis, Pestepidemien, Cholera, Ebola, Covid-19, Hungersnöte, Missernten, Dürren, Überflutung, Heuschrecken, Börsenspekulanten und von den Menschen gemachten Kriegen ganz zu schweigen. Alle diese Dinge gehören zu dieser Welt. Sie passieren immer irgendwo. Es hat vor und nach der Zeitenwende kein Jahr gegeben, in dem diese Dinge nicht irgendwo auf der Welt passiert sind. Leider. Aber sie sind keine Zeiger an der Weltenuhr. Lauft ihnen nicht nach, sondern richtet euch auf, macht den Rücken gerade und schaut, eure Erlösung ist nahe. Ich lese noch mal einen Teil vom Text. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ein Vergleich, ein Gleichnis. Jesus mochte die ja besonders. Wenn die Bäume Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Frühling kommt. Wenn die große Magnolie da im Innenhof des Ordenshauses Knospen treibt, dann wird es Frühling. Das braucht uns niemand zu erklären, das kennen wir. Und genauso, sagt Jesus, wisst ihr, wenn diese Dinge geschehen, dann ist das Reich Gottes nahe. Ist vielleicht nicht ganz so klar wie das mit der Magnolie. Die allerersten Generationen waren überzeugt davon, dass Jesus wiederkommt und dass sie das noch erleben werden. 2000 Jahre später lesen wir diese Texte ein kleines bisschen anders. Und wir müssen ein bisschen anders drüber nachdenken, was Jesus vielleicht gemeint hat. Das Reich Gottes ist nahe. Das war die Kernbotschaft von Jesus. Das war das Wichtigste, was er in seinen vielen Gesprächen mit Menschen, in dem, was wir heute Predigt nennen würden, in den vielen Erklärungen den Menschen nahebringen wollte. Das Reich Gottes ist nahe, ganz nah dran. Es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es ist inwendig in euch, kann man auch sagen. Es ist bei euch. Es ist nicht mehr Zukunft, es ist schon Gegenwart. Es ist vielleicht die größte aller Zusagen Jesu, dass Gottes Reich, dass seine Herrschaft hier schon beginnt, jetzt. Unerwartet manchmal, wahrscheinlich unverdient und manchmal auch unseren Augen unsichtbar. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Diese Welt ist, wie sie ist, und trotzdem ist ihr Gottes Reich nahe. Klingt das naiv? Nach Weltflucht? Nach lieber nicht so genau hingucken in der Tagesschau? Es ist naiv, das Reich Gottes zu glauben angesichts der Bilder von Cherson oder Butscha oder Kabul oder Somalia, aus dem Iran, aus Afghanistan. Das könnte ich jetzt noch eine Viertelstunde weitermachen. Kann man Gottes Reich glauben angesichts einer Flut, die einfach mal so ein Drittel von Pakistan vernichtet? Kann man Gottes Reich glauben, wenn tausende Kinder verhungern? Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken und es so vielen Menschen egal ist? Können wir Gottes Reich glauben angesichts der Umweltzerstörung, die wir sehen und der Menschenausbeutung, an der wir unfreiwillig irgendwie auch Anteil haben? Manchmal ist das schwierig, finde ich. Und es ist manchmal auch schwierig, es nicht als Naivität zu empfinden. Ganz ehrlich. Ich finde, das legt sich nicht so nahe wie die Kombination aus den Magnolienknospen und dem Frühling. Aber ich glaube, dass es eine tiefe Ebene gibt, in der diese beiden, das Reich Gottes und unsere so verletzliche und verletzte Welt, zusammengehören. Und ich glaube, dass sie zusammengehören in einem einzigen Atemzug bei Gott. Dass es der Atem Gottes ist, der diese beiden zusammenhält. Im Atemzug Gottes, der dieser Welt sein Reich zusagt und einen Frieden, den diese Welt nie in der Lage wäre, sich selber zu geben. Im Atemzug Gottes sind sie beieinander. Sie sind beieinander in dem Atem Gottes, der verlöscht am Kreuz. Weil es diese Welt nicht anders kann, als den zu töten, der die Erlösung bringt. Diese beiden werden genannt miteinander im Atem Gottes, der trotz allem in dieser Welt da ist. Und zwar in den Menschen, die ihn jetzt schon kennen, in deren Herzen er jetzt schon lebt, die Gott anreden kann, die er vielleicht auch mal anschubsen kann. Richte dich auf, mach den Rücken gerade. Deine Erlösung kommt. Das Reich Gottes ist nahe. Gebt dem Leid dieser Welt nicht das letzte Wort. Lasst euren Blick nicht fesseln von der Zerstörung. Das alles ist real, ja, leider. Und es entspricht nicht Gottes Willen, ja. Aber alle diese Dinge sind auch noch nicht das ganze Bild. Und ihr seid die, die das wissen. Durch euch ist das Reich Gottes in der Welt. Steile These, ein bisschen. Eine französische Katholikin des vergangenen Jahrhunderts, Madeleine Delbrel, hat eine Formulierung geprägt, die, glaube ich, sehr bekannt geworden ist. Sie spricht davon, Gott einen Ort zu sichern in dieser Welt, die so gottlos aussieht. Gott einen Ort sichern. Madeleine Delbrel war als Tochter aus eher großbürgerlichen Verhältnissen, als junge Erwachsene in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit zwei Gefährtinnen in einen Industrievorort von Paris gezogen, weil sie dort ganz bewusst das Leben und das Leiden der damaligen Industriearbeiter teilen wollten. Das hieß 60-Stunden-Woche, ohne jede Form von Arbeitsschutz, in Schmutz und Armut leben, in geistlicher Verarmung, weil die Kirche längst den Kontakt zu diesen Milieus verloren hatte, und Ausbeutung zu ertragen, um nicht diesen Arbeitsplatz auch noch zu verlieren und wirklich ins Elend abzustürzen. Bedingungen, die wir uns vielleicht hoffentlich nicht mehr in unserem Land vorstellen können. Madeleine Delbrel arbeitete als Sozialarbeiterin unter diesen Menschen und sie hielt dort auch die Stellung als Sozialarbeiterin, als die Nazis Paris eingenommen haben. Und die eigentliche Stadtverwaltung den Platz räumen musste, blieb sie. Und sie hat diese schwierige Situation der Menschen, die sie geteilt hat, die sie freiwillig geteilt hat bis zu ihrem Tod, immer wieder reflektiert, auch geistlich reflektiert. Und sie hat sehr berührende Worte dafür gefunden. Dieses Gott einen Ort sichern, das geschieht nicht, bei Madeleine Delbrel zumindest nicht, durch immerwährendes Gebet, durch überragende Taten, sondern zunächst mal dadurch, einfach da zu sein, als Christenmensch. Sie schreibt, hier, um der Liebe Gottes willen, weil er Gott ist, und um der Liebe zu den Menschen, die nicht glauben können willen. Hier in aller Entschiedenheit ein glaubender Mensch sein. Das Gegengewicht zum Glauben auf sich nehmen. Sich der allerdringlichsten apostolischen Aufgabe zur Verfügung stellen, nämlich der Stellvertretung. Der Glaube ist uns immer auch für andere Menschen verliehen. Das ist vielleicht der Dreh- und Angelpunkt bei ihr. Diesen Glauben leben auch für die, die nicht glauben können oder die diesen Gott noch gar nie nachvollziehbar verkündigt bekommen haben. Seht auf und erhebt eure Häupter. Ihr seid der Ort Gottes in dieser Welt. Wer, wenn nicht ihr, könnte es glauben, dass das, was wir sehen, nicht das ganze Bild ist? Ihr als die, die diesen Gott kennen. Ihr als die, in deren Herzen er lebt. Ihr als die, in deren Leben sich der Heilige Geist entfalten kann. Seht auf, erhebt eure Häupter. Ihr seid ein Ort Gottes in dieser Welt. Gott einen Ort sichern, denn sein Reich ist nah. Ist das viel? Ist das wenig? Zu wenig für diese Welt? Ich glaube, das zu beurteilen, würde ich lieber Gott überlassen. Bei Madeleine Delbrel und vielen anderen Menschen ist aus diesem Glauben sehr, sehr viel Tun erwachsen, auch viel Gutes und Segensreiches Tun. Das sollten wir nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube, es ist wichtig, so wie es auch Madeleine Delbrel wichtig war, dass das Tun das Zweite ist. Und dass das Tun wie aufruht auf einem Fundament. All unser Tun wird diese Welt nicht vor dem Untergang retten. Und von daher ist es wahrscheinlich auch richtig, an irgendeinem Punkt der Nachrichten mal auszumachen, weil wir werden diese Welt nicht retten. Und manchmal kann man es fast nicht mehr ertragen. Aber als erstes in dieser Welt da sein, als Wohnort der Liebe Gottes, wie es unsere Grundverheißung ist, als Gottes Leben mitten in dieser Welt, als ein Leben, das die anderen noch nicht wirklich sehen können. Wir sehen es auch nicht immer. Und dann finde ich es spannend, dass bei ihr eine der Grundlagen, um das leben zu können, genau das ist, womit unser Predigttext endet, nämlich dem Wort Gottes. Madeleine Delbrel sagt, das Wort Gottes trägt man nicht mit einem Köfferchen bis ans Ende der Welt. Also schön verpackt, ganz handlich, kann man überall mit hinnehmen, ist aber zu. Sondern, sagt sie, man lässt es bis auf den Grund seiner selbst sinken. Bis zu dem Dreh- und Angelpunkt, in dem sich unser ganzes Selbst dreht. Am Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Seins ist das Wort Gottes. Es trägt, es prägt, es entfaltet sich. Es entfaltet sich in unser Leben hinein. Und als solches ist es tatsächlich das Wort, das bleibt, wenn Himmel und Erde vergehen. Wenn dieses Wort in uns lebt, wenn Gott mit seinem Geist in uns lebt, dann tragen wir genau das hinein in diese wunderschöne und manchmal so abgrundschreckliche Welt. Indem Gott in uns lebt, indem Christus in uns lebt, sichern wir Gott einen Ort in dieser Welt. Und darin ist das Reich Gottes mitten unter uns. In uns, unter uns, in dieser Welt. Ob wir dann schließlich mal zu der Generation gehören werden, die es tatsächlich miterlebt, wie Gott die Leidensgeschichten dieser Welt beendet, ich weiß es nicht. Wir wissen es, glaube ich, alle nicht. Die vielen Generationen vor uns waren es schon mal nicht. Vielleicht müssen wir noch länger warten. Aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Wichtig, sagt Jesus seinen Jüngern immer wieder, ist nicht das Wann. Er sagt ihnen an einer Stelle, er wisse es selber nicht. Das Wann ist nicht wichtig. Wichtig ist das Jetzt. Jetzt. Richtet euch auf. Fasst Mut. Hebt den Blick. Haltet die Hoffnung fest. Ihr seid Gottes Ort in dieser Welt. Eure Erlösung, das Reich Gottes, es ist nah. Amen. Wir haben noch einen Moment der Stille.